Eine wunderschöne guten Morgen live von Me Germany Podcast. Mein Name ist Stijn Allevriendink von Venue Marketing. Und heute nehme ich mit ganz, ganz tolle Eventprofis tolle Podcasts auf über das Thema Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit ist heute des Tages natürlich, ich glaube, ein der wichtigsten Topics auch in unserer Branche. Und ich habe jemand in mijn kleine woonzimmer / studio / event location, weil wir haben een ganz tolle location hier. Und das ist Michael Kort von Darmstadion. Wir kennen uns.
Hallo Stijn, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Und ihr macht unglaublich viel mit Nachhaltigkeit. Das hält sich auch sehr, sehr beschäftigt. Und, aber ich bin eigentlich, Michael, neugierig. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich persönlich?
Das ist schon mal die beste Frage am Anfang, ehrlich gesagt. Nein, weil also das ist ja, jeder redet über Nachhaltigkeit und es hat natürlich dem Unternehmen eine tiefe Bedeutung. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass auch jeder Einzelne, also das heißt auch ich als Mensch, mich damit beschäftige. Ja. Wenn ich nämlich das nur als Unternehmensphilosophie nach vorne trage, es aber persönlich nicht lebe, ist das gar kein Zusammenhang, denke ich.
Ja.
Das heißt, eigentlich muss ich da ein bisschen zurückgehen, weil es gibt so ein bisschen schöne Bilder in meinem Kopf. Thema Nachhaltigkeit, als 1980, Mitte der 80er Jahre, die Grünen in den Bundestag in Deutschland kamen, Da gab es eine Bewegung, das hieß die Grüne Raupe. Das war so eine Werbung für die Grünen. Also es ist wirklich so ein schöner Aufkleber noch dann damals, Sticker, es dann darum ging, dass eine Raupe sozusagen die grüne Bewegung im Thema der Umwelt, der Nachhaltigkeit bedeutet praktisch. Und da hat es bei mir so ein bisschen angefangen, weil da war ich zwar erst so 10, 11, 12 Jahre alt, aber meine Familie war da auch schon sehr engagiert, meine Onkels, und dann habe ich da sehr viel so mitgenommen zum Thema, da ging es um gesundes Essen oder auch natürlich waren damals ja schon auch so Thema Ölkrise nachher, so die Verbrauchsfahrten. Ich habe so im Kopf, wie ich in einem alten Renault 5 saß, also wirklich so im,
geil.
Und wir saßen so viert da drin, also ich war nur Mitfahrer, weil ich ja noch wirklich 11, 12, 13 war. Und dann haben wir so eine kleine Fahrt gemacht und dann haben die nachher gemessen, wie viel verbraucht wurde. Und also da fing das ja schon alles an so ein bisschen. Ne? Und da, wenn man sich dann so in dieses Thema, sag ich mal, reinlebt, ich bin jetzt kein extremer Verfechter, dass ich wirklich bei jedem Produkt, was ich in die Hand nehme, überlege, ist das nachhaltig, kann ich das essen, kann ich das kaufen?
Ja.
Aber die Grundhaltung musst du, glaube ich, haben. Und deswegen bedeutet es mir einfach sehr viel.
Ja.
Und das musst du dann natürlich auch dann, wenn du es in deinem persönlichen, privaten Leben hast, versuchst, deinen Kindern mitzugeben, mit deinem Umfeld zu sprechen. Heutzutage, du weißt ja selber, es gibt diese ganzen chinesischen Plattformen, die eigentlich nur Ramsch verkaufen,
ja,
wo du dann eigentlich auch eine Aufgabe hast für die ganze Gesellschaft und deinen Kindern das weiterzugeben zum Beispiel. Ne?
Ja.
Das heißt, für mich bedeutet es wirklich, dass ich in allen meinen Lebensbereichen das versuche umzusetzen, möglichst viel öffentlich zu fahren.
Ja.
Geht nicht immer, muss man sich auch ehrlich sein.
Ja,
ne? Weil also wenn ich zum Beispiel mit kleinen Kindern pendel und nach Hause muss schnell, dann und der Zug fährt 2 Stunden und das Auto fährt 30 Minuten. Anyway, dann kann ich abwägen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall was Wichtiges, was man in sich tragen muss, was man auch leben muss, was man aber nicht dogmatisch sehen muss. Das ist keine Church, das ist nichts, was wirklich nach oben gehalten wird in Demonstranz, sondern man muss einfach das Thema Nachhaltigkeit für sich entdecken, die Aspekte auch bewerten, wo kann ich wie viel dazu leisten, weil man halt nur ein Teil der Gesamtheit ist, der Menschheit im Endeffekt. Ja. Ne?
Und hat der News da auch ein bisschen mitgeholfen? Was wir alles lesen, was wir alles hören?
Ja, das, ist schon...
In Nachhaltigkeit, in die Wärmebranche, ISO-Zertifizierungen und so weiter, hat das auch ein bisschen geholfen?
Ja, das hilft, wobei das Schwierige ist ja, denke ich, einfach gerade in unserer Branche, also nochmal auf eine andere Branche kurz zurückzuspringen, guck mal auf den Lebensmitteleinzelhandel, da steht überall schon nachhaltig drauf inzwischen, egal wie das Produkt ausschaut. Also das heißt, jeder geht schon davon aus, dass man nachhaltige Produkte kauft. In der Eventbranche so, jetzt gibt es diverse Zertifizierungen, die du ansprichst. Es ist sehr sinnvoll, die Informationen weiterzutragen und auch alle mitzunehmen in so einem Kontext. Aber das Schwierige, glaube ich, ist, es gibt ganz verschiedene Voraussetzungen.
Ja.
Wenn man also betrachtet zum Beispiel jemand, der wie hier ein sehr altes Gebäude hat und so ein Gebäude, sage ich mal, erstmal dahingehend bringen muss, dass ja energetische Faktoren stimmen, dass so ein Setup stimmt, dass das auch nachhaltige Materialien verwendet werden.
Ja.
Das kann man ja im Bestand bei vielen Gebäuden gar nicht machen zum Beispiel. Ne? Aber das Spannende ist dann natürlich auch diesen Step zu machen. Viele haben in den letzten 10 Jahren sehr stark auf Aspekte geachtet, die sehr stark baulich sind. Zum Beispiel, dass man sagt, ich habe eine Location, okay, die ist so und so Und die ist jetzt nachhaltig aus den Gründen, aber nur weil der Bau so ist. Ja. Aber entscheidend ist ja, du sagst ja auch ISO-Zertifizierung, dass ein Umweltmanagement kommt. Ja. Das heißt, deswegen haben wir ja auch, das hängt ja bis an der Frage dran, EMAS Plus uns entschieden, wenn du einfach sagst, du hast eine nachhaltige Location, gut, aber du musst die nachhaltig betreiben, ja, ein nachhaltiges Management nachweisen. Und da sind natürlich Zertifizierungen wie die ISO 14001 oder jetzt auch die Event-Zertifizierung, ja, sehr gut. Weil es ja auch das ist, wo es hingeht in der Branche, was du brauchst für deine Kunden später. Ja. Also das heißt, es hat sehr viel geholfen. Aber spannend dabei ist natürlich nur, wir müssen betrachten, dass wir alle mitnehmen können. Ne? Weil das kann nicht jeder. Mancher muss klein anfangen und manche sind schon ganz weit und können natürlich dafür sorgen, dass es in der ganzen Branche vorangeht.
Ja. Was glaubst du, dass die Herausforderungen sind für die Branche, für unsere Branche allgemein ist, wenn es geht über Nachhaltigkeit? Wir sind so gut dran, ne? Oder?
Wir sind gut dran, genau, aber das Schwierige ist ja, dass wir auch versuchen müssen noch, oder was wir ja auch seit vielen Jahren machen und was aber auch viele der Kollegen machen, wir müssen den Kunden ja auch mitnehmen. Das heißt, eine Veranstaltung ist zum Beispiel nicht automatisch nachhaltig, indem das Catering Bio ist. Das ist manchmal sehr aufwendig, sehr teuer vielleicht. Da ist regional zum Beispiel was völlig ausreicht, um gutes Catering zu machen, aber gleichzeitig auch, sage ich mal, einen Nachhaltigkeitsanspruch durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, so die Krux ein bisschen heutzutage noch. Der Kunde will sehr viel, aber ist selber noch gar nicht so informiert, erlebe ich oft im Gespräch. Ja. Dass er die Information braucht von uns als Beratende, sage ich mal, Berater in Anführungsstrichen, um ihn, sage ich mal, auf ein Level zu bringen, weil jeder macht in einzelnen Firmen, in einzelnen Verbänden seine eigene Agenda, schreibt sich Checklists, whatever. Das ist schon sehr gut, aber es muss eigentlich Standards geben, ne? Und deswegen sind ISO-Normen, die du vorher angeführt hast, sehr gut, weil dann jeder sagen kann, ey, auf meiner Checklist die ISO-Norm abgehakt. Da musst du mir gar keine Gedanken machen, bevor du erstmal wieder 10 Seiten lesen musst, was derjenige an Nachhaltigkeitseffekt oder Maßnahmen durchführt, ja, musst du einfach schauen, okay, das ist ganz easy, das ist eine Norm, ich mache einen Haken dran. Der, ja, ist nachhaltig, der agiert nachhaltig im Bereich.
Geht das in diese Richtung, glaubst du, mit die ISO-Zertifizierung, dass der Eventmanager von Audi oder VW sagt, ich organisiere ein Event und all meine Suppliers müssen die ISOs haben, sonst bist du raus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das schon sehr lange verfolgt. Aus dem generellen Bereich CSR ist es ja schon so bei vielen Unternehmen zum Beispiel, da ein schönes Beispiel im Kopf, da war ein Unternehmen, im Mannheimer Raum, die stellen Schrauben her. Und da hat ein großer DAX-Konzern eben eingekauft und nur dieses Unternehmen konnte einen Nachweis bringen, dass sie nachhaltig in Anführungsstrichen produzieren. Und dann ist genau dieser Supplier, hat den Zuschlag bekommen zu sagen, wir kaufen bei dir ein. Alle anderen sind rausgeflogen.
Oh, Wahnsinn, ey.
Und das wird, und das wird bei uns natürlich auch kommen. Und das ist etwas,
Michael, so in Holland sind wir nicht so weit, ne? Was wir alle sagen, ne? Wir sind nicht so weit, wenn das geht über die Zertifizierung und wir hängen uns da fest, ne?
Also, ich meine, im Endeffekt, wir machen alle noch Events, ne? Also, ja, wir müssen uns jetzt nicht damit aufhalten, sage ich mal, dass wir wirklich gucken, ist, wie ich vorher gesagt habe, ist der Kaffee jetzt wirklich Fair Trade oder wo kommt der her oder was? Also wir müssen nicht immer alle Aspekte einzeln rausgreifen, aber das Entscheidende ist, glaube ich, dabei, das wird kommen, weil es gibt ja die EU-Richtlinie, die neue, die auch bald Anwendung findet, dass wirklich Firmen ab über 52 Mitarbeitern, ja, über einen gewissen Umsatz, ab einer gewissen Zahl an Geschäften, die müssen Nachhaltigkeitsberichte abliefern. Die sind zwar noch nicht reglementiert, was sie nachher also nachweisen müssen, aber sie müssen Nachweise bringen, dass sie nachhaltig agieren in allen ihren Geschäftsfeldern und auch natürlich in der Eventbranche. Ja. Und wenn du dann in der Eventbranche bist und, das ist eben in Deutschland sowieso so, aber auch im europäischen Ausland langsam ja auch, deswegen dieses EMAS-Thema. EMAS ist ja eine Zertifizierung, die europaweit von der EU aufgestellt wurde. Ist es einfach, wenn du wirklich eine Richtlinie hast, nach der alle sagen können, ah, super, der hat EMAS, der hat eine ISO, Punkt. Ich, ja, bin dabei, ja, und dann ist es sehr einfach. Und so werden auch die Firmen agieren auf Dauer, ja, weil sie nicht immer, sie haben alle schon Nachhaltigkeitsmanager, die sich auch auskennen auf dem Feld. Ja. Die werden natürlich bewerten, klar, wenn es ein, also weil du gerade sagst, Automobilunternehmen zum Beispiel, wenn die ein Event irgendwo in Italien machen, weil sie es da machen wollen, dann werden sie jetzt wahrscheinlich nicht den aufgeben, weil in Deutschland eine Ecke nachhaltiger ist als das. Aber sie werden schon immer Kriterien abfragen, auch dann vor Ort, für die Hotels, für was weiß ich noch alles, was hinten dran hängt. Und das ist, glaube ich, auf was wir vorbereiten müssen. Und jeder, der halt einfach sozusagen nur eine Art Zertifikat, einen Nachweis bringen kann, der aber auch allgemeingültig ist, der jetzt nicht nur aus der und der Branche raus ist, wo jetzt einer sagt, oh, das habe ich noch nie gehört, aber okay, ja. Das macht das sehr viel einfacher, ja, für die Firmen und damit ja auch für die Contractor, ja, wo du dann stehst und sagst, oh, cool.
Ja. Jetzt bin ich mal die Pirate of the Caribbean. Was, wenn ich als Location die nächsten 10 Jahre nichts mache mit Nachhaltigkeit?
Schwierig, glaube ich. Also du wirst weiterhin, also man muss ja auch ein bisschen unterscheiden, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch ganz viele Locations, die einfach sehr regional agieren, die Vereinen oder die anderen, sage ich mal, Institutionen, die sehr lokal sind, in Heimat bieten. Ich glaube, da ist es viel zu aufwendig für, dass diese Unternehmen zum Beispiel dafür sorgen, dass sie große Zertifizierungen haben, die natürlich auch immer kosten, die einen großen Aufwand bedeuten. Das können die gar nicht leisten. Das heißt, die wird es weiterhin geben. Aber wenn du, sage ich mal, auf ein gewisses Niveau gehst, wo du mit deutschlandweit, europaweit mit Firmen unterwegs bist, die dann auch nachhaltig agieren müssen, ja, da wirst du auf jeden Fall dann, wenn du nichts machst, bist du raus.
Ja.
Und das ist ja auch das Spannende, wenn du die Entwicklung anschaust der letzten Jahre. Zuerst war es ja so, zum Beispiel im Darmstadtium haben wir die DGNB-Zertifizierung, das ist eine bauliche Zertifizierung für das Gebäude. Das ist also der Nachweis, ein nachhaltiges Gebäude ist, weil diese Zertifizierung umfasst wirklich von der Planung her bis über die Umsetzung, wie die Materialien sind, wie die Lebensdauer des Unternehmens, des Gebäudes ist. Aber das ist eine gebäudliche Zertifizierung. Die haben wir ja 2013 als erstes Kongresszentrum erhalten. Danach kamen jetzt schon einige noch. Alle Neubauten wurden DGNB zertifiziert. Das gibt es aber auch im Gewerbe. Das heißt, Industrieunternehmen machen das auch, ne? Dieser Trend ist schon angekommen. Und wenn man jetzt dran geht, ein Managementsystem wie zum Beispiel EMAS oder EMAS Plus, was wir haben, einzubringen, das muss dann auch ein Nachweis sein später, weil nur zu sagen, meine Location, das Gebäude ist cool, hilft ja nichts, wenn du sagst, oh ja, aber welche Energie ich benutze oder welche Formen an Logistik ich habe oder wie das Catering läuft, whatever, das betrachte ich gar nicht mehr egal. Das, ja, Management ist mir egal, aber das Gebäude ist cool, es reicht schon. Ja. Das wird nicht reichen, weil wer dann alles nachweisen muss. Du musst sagen, ich habe ein nachhaltiges Gebäude, ich habe einen nachhaltigen Managementbetrieb, das Ganze wird vor allem auch nachhaltig gedacht und immer weiterentwickelt. Das ist ja der Spannende an so Systemen, ne? Wenn du gerade das EMAS-System anschaust, dass es nicht nur betrachtet, wie ist der Status jetzt, sondern du musst dir immer neue Ziele setzen. Und dann wirst du dann praktisch an diesen Zielen gemessen. Es kann natürlich sein, nehmen wir es mal Corona-Pandemie zum Beispiel als Beispiel, ich habe mir ein Ziel gesetzt, weil ich jedes Jahr 3 Veranstaltungen habe und so seinen Energieverbrauch, dass ich pro Gast einen gewissen Energieverbrauch habe. Wenn ich jetzt aber auf einmal wegen der Pandemie ein Impfzentrum bei mir im Kongresszentrum habe und das ein Dreivierteljahr jeden Tag läuft, fast, ja, 12, 13 Stunden, das ist mehr als sonst, kann ich so einen Koeffizient nicht einhalten, aber das kann ich erklären. Ja. Und das heißt auch, das ist auch so ein Beispiel an so einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem, das muss nicht starr sein, das heißt nicht, wenn du da was nicht erreichst, nicht schaffst, aber du musst dir Ziele setzen und die werden besprochen, die werden auditiert von einem Auditor, der auch das begutachtet und wirklich testiert nachher. Das heißt, der steht dafür. Und das sind dann schon harte Faktoren, die dann genau Unternehmen nachher brauchen. Verbände, Unternehmen, Regierungs- und Institutionen, die genauso einen Nachweis wollen und die dann auch danach der Wettbewerbsvorteil dahingehend, ja, sind, dass andere Locations, wie gesagt, die 10 Jahre nichts machen,
ja,
die dann sagen, oh, sorry, das ist total nett. Eure Location gefällt mir vielleicht, aber ihr müsst Nachhaltigkeit mehr anbieten.
Ja. Glaubst du, dass es auch ein Unterschied ist zwischen einem Event-Organizer, die einmal pro Jahr was organisiert, oder einer Agentur, die natürlich 1000 Events pro Jahr organisiert? Glaubst du, dass da auch ein Unterschied in ist, dass die eine einfach sagt, ja, für die eine Personalparty von 1500 Gästen, lass es sein, Nachhaltigkeit. Ne? Wir machen als Firma nebenan natürlich auch sehr viel mit Nachhaltigkeit. Ja. Lass uns einmal einfach...
Das wird es bestimmt geben, aber es ist so, das ist ja auch der Trend. Die ganzen großen Agenturen oder viele große Agenturen, die lassen sich zum Beispiel, wie du sagst gerade, die lassen sich zertifizieren und die sind dann zertifiziert nicht nur für eine Veranstaltung, sondern für alle Veranstaltungen, die,
genau,
sie machen.
Genau.
Weil also sie natürlich auch.
Wie die Vogdamen so, ne?
Die haben, genau, dann auch, weil die genau die Systeme dann auch ausrollen, weil, ja, sie dann auch wissen, okay, das mache ich jetzt überall.
Ja.
Und das ist ja dann auch genau für den Kunden, mit dem sie arbeiten, wichtig, weil sie wissen, ey, ich muss nicht jedes Mal wieder neu anfangen, sondern diese Agentur kennt das, die macht das für mich und die macht das auch auf nachhaltige Art und Weise und weist gewisse Kriterien standardmäßig nach dann einfach.
Ja, ja, ja.
Und das ist dann sehr cool, weil ja. genau mehr brauchst du ja nicht. Ne? Also es soll ja auch nicht sein, dass wir Events dahingehend machen, dass du 20, 30 Leute haben, die am Event arbeiten und noch extra 10, 20 Mann die Nachhaltigkeit measuren und das letzte Strom, letzte Steckdose auslesen, das bringt ja nichts. Das ist ja auch kein Event dann. Also das ist ja dann, das wäre Beamtentum, Bürokratie. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, natürlich das auch auf eine Art und Weise durchzuführen, dass alle, die daran arbeiten, das leben können. Ne?
Du bist in meinen Augen ein Sales- und Marketeer. Ne? Und wie vermarktest du denn Nachhaltigkeit für Darmstadion? Wie machst du? Was ist für dich wichtig? Ne? Das steht auf die Website, aber ja, natürlich, ne, das ist eine Sache, aber wie bringst du das raus?
Ja, das ist das Schwierige eigentlich. Wir haben in den letzten Jahren immer versucht, den Menschen das mitzugeben oder den Kunden das mitzugeben, egal ob es Agenturen, ob es Corporates, ob es Verbände sind. Und sind natürlich darauf gestoßen, die Frage ist, was braucht der Kunde? Ne? Du musst eigentlich immer in Dialog gehen. Du musst deine Basics, die du anbieten kannst, natürlich nach außen erstmal darstellen. Aber das Wichtige ist, dass nachher dahingehend, wenn du in die Kommunikation kommst, wenn der Kunde mit dir spricht und genau sagt, ey, ich habe das und das vor, dann kannst du ihn beraten, dann kannst du ihm zur Seite stehen, kannst sagen, hier, guck mal, hast du das schon bedacht? Hast du das im Thema Teilnehmermanagement bedacht? Druckst du das aus oder hast du eine App oder wie machst du das alles? Da ist viel Beratung dahinter praktisch. Das machen meine Kolleginnen dann. Das heißt, also in der Außendarstellung mache ich erstmal das, was wir können, was wir anbieten können. Und vor allem probieren wir nachher auch, und da verbessern wir uns auch immer mehr, in den Prozess dann mit dem Kunden einzusteigen, zu sagen, wo können wir dich konkret beraten, wenn du noch keine Vorstellungen hast? Und wo sehen wir vor allem dann auch den Schnittpunkt, dass wir selber als Darmstadium, als begleitende Location gar nicht weiterkommen? Wo brauchst du vielleicht nochmal einen externen Partner, der dich auf den ganzen Event, auf den ganzen Zyklus durchberaten kann? Weil es ist ja nicht nur die Location, es ist ja auch das Thema, wie gesagt, Teilnehmermanagement, es ist das Thema Logistik, Catering, es ist ja ein ganzer Prozess des Ganzen. Und da muss ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg, weil das ist genau, was viele nicht anbieten können. Und das ist aber jetzt nicht in der Außendarstellung im Marketing ganz einfach nur auf die Website geschrieben, sondern das muss man eben immer in Dialog bringen, auf Netzwerkveranstaltungen, mit Menschen sprechen und auch mal abfragen, was braucht ihr, was wollt ihr? Und da sind wir auf einem sehr guten Stand, weil ich wirklich merke, es gibt immer mehr Unternehmen, die halt ihre Wege entwickeln, aber wo man auch in Dialog treten kann und ihnen sagen kann, wo brauchst du wirklich einen Support? Und da haben wir die Erfahrung über die Jahre gesammelt. Und da ist das Marketing wichtig, aber eher die Kundenbeziehung ist wichtig. Ja. Der Austausch, was natürlich auch eine Form des Marketing ist. Ja. Aber da ist immer Dialog gefragt, weil gibt nicht die eine Lösung praktisch.
Du musst es wirklich zusammen machen. Ne? Das ist das.
Genau.
Habe ich noch eine letzte Frage, Michael. Und das ist, hast du noch einen ganz guten Tipp, die du mitgeben kannst zu Event-Locations und Hotels, wobei du sagst, das musst du ihr unbedingt machen, wenn es geht in der Nachhaltigkeit.
Also ja, auf jeden Fall, weil also es gibt auch da wieder nicht den einen Tipp, aber es gibt den ganz klassischen Tipp. Wir haben das zum Beispiel gemacht, als wir uns damit beschäftigt haben, dass wir EMAS zertifiziert werden. Wir haben sozusagen eine Art Plan aufgemalt vom ganzen Gebäude und haben die ganze Mannschaft, also jeden Mitarbeiter, egal ob der am Empfang ist, ob der in der Veranstaltungstechnik, ob es ein Haustechniker ist, ob es ein Marketeer ist, ob es der Geschäftsführer ist, und haben die alle ins ganze Haus geschickt, um zu begutachten und auf dieser Map einzuzeichnen, was ihnen auffällt an Umweltaspekten zum Beispiel, ne? Um praktisch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist hier eigentlich, ne? Was ist im Keller da? Da war ich noch nie, ne? Das schaue ich mir jetzt mal an. Sozusagen die ganze Mannschaft mit einbinden, um erstmal ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen und dann vor allem auch einen Prozess anfangen zu können, um das zielgerichtet zusammenzufassen. Was muss ich machen? Wo stehe ich? Weil manchmal ist es ja so, dass manche Unternehmen wissen ein bisschen was über das Thema Nachhaltigkeit, manche noch nicht, manche interessiert es vielleicht auch gar nicht so. Aber wenn du alle mal reinbringst und ihnen sagst, okay, wir haben heute, gucken wir uns mal das Thema Müll an, heute gucken wir uns das Thema Energie an, heute gucken wir uns mal an, was ist in diesem Raum überhaupt verbaut? Was ist denn jetzt? Gibt es da irgendwelche Überlegungen? Fällt euch da was auf? Könnt ihr was aufzeichnen, was ihr jetzt zum Beispiel als, seht ihr da irgendwas, was ihr jetzt nicht gut findet im Bereich Nachhaltigkeit, oder ist da irgendwas mit Energie vielleicht falsch? Und das ist dann sehr cool, dass du die Menschen einfach einbinden kannst, das ganze Team einbinden kannst, um dann einen Startpunkt zu kriegen, um einzusteigen in, ob es eine Zertifizierung ist, ob es erstmal nur ein Bewusstseinsprozess ist, den du im Unternehmen herstellst. Das ist extrem wichtig, finde ich. Weil manchmal klingt es so, als wäre das von bottom to top, ne? Ja. Also vom top to bottom, andersrum, von oben nach unten.
Außen kommen,
das muss immer, das wird eigentlich alle mitgenommen werden und dann macht es auch allen Spaß und alle sind dabei und alle haben viele Ideen vor allem. Und das ist dann, was wirklich das fördert. Und dann ist es schön, wenn du nachher Zertifizierung dem Kunden vorweisen kannst, wenn du aber das vielleicht aufgrund deiner Location nicht schaffst, deiner Größe. Gar nicht schlimm. Du musst nur sagen können, ey, wir sind auf dem Weg und wo wir stehen, ist erstmal egal. Ja. Also du musst den Startpunkt schaffen, alle mitnehmen.
Ja. Cool, Michael. Es ist jetzt, ich glaube, fast 9.
Oh.
Ja? Und der Tag muss noch anfangen. Hey, Michael, vielen Dank für die Infos und für den Podcast. Hat mich sehr inspiriert. Ich wünsche dir einen unglaublich guten Start bei Meet Germany.
Danke.
Und wir sehen uns heute definitiv noch. Und vielen Dank. Und liebe Event Location und Hotels, das waren ganz, ganz tolle Tipps von Michael Kort von Darmstadion. Und ich glaube, wenn du vernetzt bist mit Michael auf LinkedIn, dann siehst du, dass er tolle Sachen vorbei kommen. Er kriegt sehr richtig gute Content. Lass dich auch inspirieren durch Michael, nicht nur durch Venue Marketing, weil wir sind eine Branche zusammen. Und Nachhaltigkeit ist es, was wir zusammen tun müssen. Vielen Dank.
Danke sein. Let's go.